Liebe Schwestern und Brüder, das Evangelium, das wir gerade gehört haben, ist eines der kürzeren Evangelien in der katholischen Liturgie im Jahreskreis, aber es ist ein Evangelium, das es in sich hat, schon von daher, wo es ursprünglich im Johannesevangelium steht. Es steht nämlich genau an der Schlüsselstelle nach dem Abendmahl und vor den langen Abschiedsreden Jesu von seinen Jüngern. Und genau an dieser Nahtstelle spricht Jesus von der Liebe. Der Evangelist Johannes hat dies als Testament Jesu so gewollt. Jesus lebt die Liebe und hat sie seinen Jüngerinnen und Jüngern als Testament gegeben. In Unterfranken bringen die Leute am Johannesfest Wein in die Gottesdienste, um ihn dort segnen zu lassen. Der gesegnete Johanneswein wird dem Brauch nach zur anschließenden Mahlzeit mittags getrunken. Und wenn die Menschen dann das Glas erheben, sagen die Versammelten anstelle des Prosit, trinkt die Liebe des heiligen Johannes. Eben weil Johannes Jesus an dieser Schlüssel in einer Ikone mit der Liebe verbunden hat. Dieser Brauch offenbart aber auch eine tiefere Bedeutung. Die Liebe, von der der Evangelist Johannes so häufig schreibt, kann dem Menschen nicht äußerlich bleiben, trinkt die Liebe des heiligen Johannes. Es geht darum, die Liebe zu verinnerlichen, so wie wenn man sie wie ein Elixier schluckt, damit die Liebe einen von innen her neu formen kann, wie das der Wein zumindest bei längerem Genuss gewöhnlich dann auch tut. Und deshalb möchte ich heute in drei Stichworten zur Liebe bei Johannes und bei Jesus mit Ihnen darüber nachdenken. Drei Stichworte bleiben: Discreta Caritas, eine unterscheidende Liebe, und Zuhören. Und diese drei Stichworte zur Liebe bei Johannes sind im Prinzip Wort, das noch Fleisch werden muss. Sie bedürfen einerseits der Verinnerlichung, aber auch gleichzeitig der Veräußerlichung, das heißt der Konkretisierung. So wie es Ignatius von Loyola schreibt, wenn er in der Betrachtung zur Erlangung der Liebe festhält, die Liebe muss mehr in die Werke als in die Worte gelegt werden. Zum ersten Stichwort bleiben. Eine Sanduhr macht sichtbar, wie die Zeit davonläuft. Wenn ich davor sitze und betrachte, wie der Sand langsam, aber sicher in den Gläsern herunterrinnt, kann ich mit eigenen Augen sehen, wie die Zeit verstreicht. Mit jedem Sandkorn, das von der oberen Schale in die untere gleitet, vergeht ein kleiner Teil unserer Zeit. Sekunde für Sekunde, Minute für Minute. Wenn der Sand sich unten gesammelt hat, kann ich die Uhr umdrehen und sie von neuem laufen lassen. Aber die Zeit kann ich nicht wiederbringen, sie ist vergangen. So wie das Wasser zwischen unseren Fingern zerrinnt, scheint Zeit unaufhörlich weiter zu verrinnen, auch in dem Augenblick, in dem ich jetzt zu Ihnen spreche. Gibt es denn dabei etwas, das bleibt? Der Evangelist Johannes hat in seiner Begegnung mit Jesus offenbar etwas entdeckt, das bleibt. Denn das Wort bleiben spielt bei ihm eine große Rolle. Jesus lässt er beim Abschiedsmahl von seinen Jüngern sagen, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Und ein paar Sätze später bekräftigt Jesus sein Wort noch einmal, bleibt in meiner Liebe. Jesus weiß, seine Zeit ist abgelaufen. Nur noch kurze Zeit bin ich bei euch, Kinder, hat er heute im Evangelium gesagt. Seine Stunde ist gekommen, wie Jesus selbst es sagen würde. Er wird gehen müssen. Und dennoch macht er die Jünger darauf aufmerksam, dass sie in ihm bleiben. Und ähnlich begegnet das Bleiben bei einer anderen Abschiedserzählung im Johannesevangelium. In der letzten Szene des Evangeliums fragt Petrus nach dem künftigen Geschick des Lieblingsjüngers und Jesus antwortet etwas kühl, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an? Auch dabei geht es um das Bleiben, das der ablaufenden Zeit widersteht. Wenn Johannes und Jesus also vom Bleiben sprechen, dann fallen die Grenzwelle der Zeit. In unserer durch das griechische Denken geprägten Philosophie kennen wir die Vorstellung, dass die Ewigkeit sich in einen einzigen Augenblick zusammendrängen kann. Die Griechen sprechen dabei vom Kairos, dem Nu, in dem die Unendlichkeit hervorleuchtet. Und dahinter verbirgt sich die Erfahrung, dass es tatsächlich Augenblicke gibt, in denen ich das Vergehen der Zeit nicht mehr spüre. Aber das meint Jesus und meint auch Johannes noch nicht, wenn er vom Bleiben spricht. Auch der Augenblick vergeht und verrinnt als Zeitpunkt wie Wasser zwischen den Fingern. Johannes spricht vielmehr von der Kraft einer Beziehung, die Zeit tatsächlich überdauert, von einer Kraft, die die Vergänglichkeit besiegt. Für diese Kraft hat Johannes mehrere Namen und ihr wichtigster Name ist Liebe. Denn Liebe reißt diejenigen, die ihre Kraft spüren, aus dem Tod in das Leben und das nicht nur in einem einzigen Augenblick. So hält es Johannes fest, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Schwestern und Brüder lieben. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Die Liebe ist die verbindende Kraft zwischen Gott und den Glaubenden und zwischen den Glaubenden untereinander. Und ihre Gemeinschaft ist so eng, dass sie es nicht zulässt, dass sie unterbrochen wird. Sie bleibt und sprengt das Maß der ablaufenden Zeit. Und anscheinend hat Johannes selbst in der Begegnung mit Jesus eine solche Kraft erfahren, die Abschied und Vergänglichkeit überdauert. Die Kraft einer Liebe, die bleibt. Das zweite Stichwort, mit dem ich mit Ihnen über die Liebe nachdenken möchte, lautet unterscheidende Liebe, discreta caritas auf Latein. Einer der schönsten Sätze des Johannes über die Liebe lautet: Angst gibt es nicht in der Liebe, denn die vollendete Liebe vertreibt die Angst. Johannes berührt mit diesem Satz eine menschliche Grunderfahrung. Liebe ist immer etwas zwischen zwei Menschen, die voneinander verschieden sind, oder auch von mehr Menschen, die voneinander verschieden sind. Die Verschiedenheit lässt mich den anderen als Grenze erfahren, als Grenze meiner selbst, da wo ich aufhöre und ein anderes, ein Nicht-Ich beginnt. Im Zusammensein zwischen Frau und Mann wird diese Grenze vielleicht besonders deutlich, denn dort ist sie als natürliche Grenze spürbar. Zum schlichten Anderssein des anderen durch Erziehung, unterschiedliche Erfahrungen, Alter und so weiter, tritt auch noch die geschlechtliche Differenz hinzu. Eine Frau empfindet anders als ein Mann und umgekehrt. Diese Grenze des anderen kann Faszination auslösen. Den Reiz des anderen, ihn zu entdecken und seine Fremdheit kennenzulernen. Sie kann aber auch als Bedrohung erfahren werden. Die Verschiedenheit des anderen kann Angst machen. Angst einerseits, dass ich den anderen verliere, dass meine Zuwendung und Anerkennung vom anderen abgelehnt wird. Und auch die Angst, dass ich mich selbst an den anderen verliere, dass ich mich abhängig mache und dabei meine Freiheit aufgeben muss. Johannes spricht von einer Liebe, die diese Angst nun nicht kennt. In der Liebe gibt es keine Angst. Wiederum bei Ignatius von Loyola finde ich dafür einen schönen Ausdruck. Er spricht in den Satzungen der Gesellschaft Jesu, also der Jesuiten, von der discreta caritas, der unterscheidenden Liebe, also die Liebe, die nicht zur Fusion, zur Einheit, zur Einigung bringt, sondern die in der Einheit noch einmal die Unterscheidung wahrt. Und das in der Haltung einer ehrfürchtig-diskreten, also wörtlich einer unterscheidenden Liebe. Ignatius meint damit eine Liebe, die die Verschiedenheit des anderen nicht als Bedrohung, sondern als Chance sieht. Die Discreta Caritas bewahrt den Unterschied, der zwischen mir und dem anderen besteht. Sie gibt dem anderen einen schützenden Freiraum zur Entfaltung seiner eigenen Person und setzt so auch mich selber frei. Die unterscheidende Liebe, die Discreta Caritas, erkennt dort an der Grenze, wo das Ich aufhört, einen anderen Menschen. Und weil diese Liebe ihn als anderen annimmt und liebt, ermöglicht sie wirkliche Begegnung und lässt aus dem bedrohlichen Nicht-Ich ein vertrautes Du werden. Meine Eltern hatten das in für mich genialer Weise realisiert, weil sie einmal aus dem Urlaub eine Postkarte mitgebracht hatten, auf der stand der einfache Spruch: Ich mag dich, du bist eben anders. Und den hatten sie in der Küche an einem Platz über dem Frühstückstisch platziert, sodass es sie jeden Tag daran erinnert hat. Nicht gleich sein, sondern anders sein. Das macht Liebe aus. Discreta Caritas, ich mag dich, du bist eben anders. Und das dritte Stichwort lautet Zuhören. Für das so vieldeutige Wort Liebe gibt es im Deutschen wie im Griechischen mehrere Worte. Die Griechen sprechen von Eros, wenn sie das Verlangen und das Begehren der Liebe betonen, und sie sprechen von Agape, wenn sie die schlichte, dabeiseiende Liebe meinen. Wenn Johannes und Jesus von der Liebe sprechen, dann benutzen sie stets das Wort Agape. Überhaupt taucht das Wort Eros im gesamten Neuen Testament nicht einmal auf. Das erste Mal, dass es in urchristlicher Literatur auftaucht, ist bei Ignatius von Antiochien. Der antiochenische Bischof schreibt in seinem Brief an die Römer: Meine Liebe, und da spricht er von Eros, ist gekreuzigt. Im Zusammenhang spricht er von einer Sehnsucht nach Gott, die das Verlangen seiner irdischen Liebe, seines Eros, durchkreuzt. Das bedeutet aber nicht, dass das Neue Testament keine Aspekte des Eros kennen würde. Zum Eros gehört das Ekstatische, das das Maß alltäglicher Vernunft sprengt. Viele Exegeten haben in Maria Magdalena am Ostermorgen den Eros wiedererkannt. Ein schönes Zeugnis dafür sind die folgenden Zeilen aus einem langen barocken Gedicht von Friedrich von Spee über Maria Magdalenas Begegnung mit dem Auferstandenen. Fast eben gleichermaßen, schreibt er in seiner barocken Sprache, fast eben gleichermaßen das Weib von Lieb verwund, in Tränen zerlassen, zerfloss in Tränen rund, begiert mit heißen Pfeilen ihr beiden Augen schmelzt und abwärts beider Teilen die runden Tröpflein wälzt. O weh der schwachen Mergen, o weh der schwachen Maria, o weh dem Herzen wund, konnt Lieb noch Brand verbergen, sie sprach von Seelengrund. Ach Sonn, dich heb mit Machten, zum Grab nun herwärts leucht, auf, mach kürzer Nachten, der Tag zu lang verzeucht. Sicher würden sich auch noch andere Spuren von Eros im Neuen Testament finden. Ich möchte darauf aber jetzt nicht näher eingehen, weil es mir auf etwas anderes ankommt. Denn Johannes wie Jesus sprechen, wie gesagt, wenn sie von der Liebe sprechen, nicht von Eros, sondern stets nur von Agape. Und das hat, glaube ich, seinen Sinn, denn beide meinen eine ganz schlichte Liebe, eine alltägliche Liebe. Eine Haltung, von der sich durchaus sagen lässt, dass sie asketische Züge hat. Denn asketisch, das kommt vom Griechischen einüben, und um eine solche Liebe, die alltäglich eingeübt werden soll, geht es Johannes und geht es auch Jesus. Das erkennen wir deutlich, wenn wir zuhören, wie die beiden Liebe erklären. Wir erkennen, heißt es dort, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Jemand, der vorher in den himmlischen Höhen Friedrich von Spes von der Liebe geträumt hat, wird bei einem solchen nüchternen Satz wohl ganz schnell auf seine ganz irdische Nase fallen. Liebe, das bedeutet Gebote halten. Aber dennoch ist das die Richtung, von der Johannes und Jesus von der Liebe sprechen. Wenn wir die Wendung Gebote halten einmal in einfachere Sprache umformulieren, dann ergibt sich dabei ein tieferer Sinn. Gebote halten, das bedeutet ja, dass es in der gegenseitigen Liebe zunächst einmal darum geht, zuzuhören. Zuzuhören, was der oder die andere sagt und sein Wort oder ihr Wort zu bewahren und mir etwas von ihm oder ihr sagen zu lassen. Das meint Gebote halten. Dem anderen zuhören und mir etwas von ihm sagen zu lassen. Das Wort des anderen für mich gelten lassen. Das zeigt, dass Johannes, der heute im Evangelium von Jesus und von der Liebe erzählt, kein schlichter Träumer gewesen ist, sondern jemand mit einem lehrreichen Realismus. Er deutet einen einfachen Schritt, um Liebe einzuüben, und vielleicht ist es der erste Schritt zur Liebe im Alltag überhaupt, einander zuzuhören.